So, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich doch, so viele Gesichter wiederzusehen, weil die meisten von uns ja die Weihnachtsfeiertage doch irgendwie im Lazarett verbracht haben, habe ich mitgekriegt. Und wir dann doch auch nicht die einzigen waren, die liegend die Feiertage verbracht haben. Aber vielleicht wisst ihr das Wort Lazarett impliziert eine Auferstehung, weil das kommt von den sogenannten Lazarusrittern, die sich im Mittelalter um die Verwundeten auf dem Schlachtfeld gekümmert haben und selber hatten sie aber schwere Krankheiten und gesagt, wir werden auferstehen, weil wir kennen den Herrn Jesus und deswegen können wir denen dienen, die es noch schlechter geht und deswegen, wie auf dem Lazarett liegt, darf hoffen, in Jesus auch wieder aufzuerstehen und deswegen freut es mich, wenn dann so viele Fitte schon wieder da sitzen, auch wenn vielleicht noch die eine oder andere Verschleißerscheinung mit ins neue Jahr mitgenommen wird. Mir ist gerade schon angedroht, worden, mach's heute gescheit, sonst bin ich heuer das letzte Mal da. Von dem her möchte ich heute einen Abschluss auch fürs neue, mit ins neue Jahr nehmen sozusagen und zwar, ich möchte die kleine Prophetenreihe abschließen und was wäre da besser als der chronologisch letzte Prophet, der Prophet Maleachi und vielleicht wissen das die meisten von euch, wenn man in die Bibel schaut, in unserem Alten Testament, das letzte Buch ist das Buch Maleachi. Und das ist deswegen so, weil das chronologisch, also zeitmäßig, so ziemlich das letzte Buch gewesen ist, das geschrieben wurde. Wer bei mir im Kurs letztens war, weiß, die Juden, die zählen das Alte Testament ein bisschen anders, die haben genau die gleichen Bücher. Aber bei denen ist das Buch Zweite Chronik sozusagen der Schluss, weil die ordnen ihre Bibel kategorisch und wir ordnen sie chronologisch. Also die teilen sie auf in die Propheten, die das Gesetz und die Schriften und wir ordnen das sozusagen ein bisschen zeitgemäß. Und von dem her möchte ich heute den letzten Propheten, der 12 Propheten, der kleinen Propheten mit uns anschauen und habe mir gedacht, Maleachi, das ist ja eigentlich so ein Buch, das kennt man meistens aus zwei Gründen. Einmal, wenn über Johannes den Täufer gepredigt wird, weil es heißt, ich werde euch den Elia schicken, bevor ich komme. Und dann kommt im Neuen Testament der Johannes der Täufer im Geiste des Elia als Vorbereiter Jesu. Oder wenn die Gemeinde Geld braucht, weil es gibt ja auch den schönen Vers, bringt den vollen Zehnten in mein Haus. Aber darauf möchte ich heute gar nicht so eingehen, sondern ich möchte neujahrsgemäß heute ein paar Neujahresvorsätze aus Maleachi mit euch herausarbeiten. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich erschöpfend alle Dinge daraus gearbeitet hätte, die wir mit ins neue Jahr nehmen können, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, weil ich finde es eigentlich immer ganz gut innezuhalten und sich zu überlegen, wo stehe ich und was kann ich ins neue Jahr mitnehmen. Nicht, dass das jetzt so ein magischer Break wäre, wo man sagt, okay, im neuen Jahr, da wird einfach alles anders, weil wir ein paar Silvesterraketen gezündet haben, sondern es einfach manchmal gut innezuhalten und zu sagen, okay, wir lassen das alte Revue passieren, schauen, was ist passiert und nehmen das Gute mit und sagen, okay, daran kann ich noch arbeiten und da kann ich noch besser werden. Und ich glaube, das ist gut, sich solche Vorsätze zu nehmen. Ich habe mal den, weiß nicht, kennt jemand von euch noch den alten Schiedsrichter, den Urs Meier? So die WM 2002 noch im Gedächtnis haben, da hat er, glaube ich, das Halbfinale Deutschland gegen Südkorea gepfiffen und sowas, war mal irgendwie FIFA-Weltschiedsrichter und ich durfte den Mann mal während meiner Ausbildung persönlich kennenlernen und bei einem Vortrag zuhören und der hat dann gesagt, du erreichst immer das, was du dir vornimmst. Und das ist manchmal genau das Problem. Und da war das Jahr 2012 noch sehr frisch. Und da gab es für die Bayern-Fans das Finale daheim. Die hatten T-Shirts, wo stand Finale daheim. Und ich erinnere mich heute noch nicht gerne daran, weil was haben sie geschafft? Sie haben das Finale daheim geschafft und dann haben sie verloren. Und deshalb gesagt, nehmt euch immer das vor, was ihr erreichen wollt. Weil am Ende sonst, wenn ihr euch zu wenig vornimmt, dann bleibt es am Ende noch liegen und wenn ihr nicht das schafft, was euch vornimmt, dann zumindest 80% oder 60% vom Erreichen sind immer noch besser als null. Von dem her dachte ich mir, hey, da kann ich mir denken, was nehme ich mir fürs neue Jahr vor, ohne mir jetzt den Druck machen zu müssen, das muss ich perfekt umsetzen. Weil es ist immer noch besser, ein bisschen was zu bewegen, als gar nichts zu bewegen. Und bevor ich jetzt da ein bisschen drauf eingehen möchte, möchte ich natürlich erstmal, um dem Buch kein Unrecht zu tun, ein bisschen erklären, worum geht es eigentlich bei Maleachi. Und im Grunde genommen ist es der Kontext folgender: Die Juden sind wieder aus dem babylonischen Exil zurück. Und sie haben auch wieder einen Tempel. Und eigentlich könnte jetzt alles tippitoppi sein. Also die haben jetzt wieder ihr Land, sie regieren es zwar nicht selber, aber sind mehr oder weniger autonom, dürfen anbeten, wie sie wollen und haben sogar jetzt einen Tempel wieder, den sie wieder aufgebaut haben mit Mühe und Not, verteidigt gegen alle möglichen Anfechtungen. Jetzt steht das Gebäude wieder und jetzt könnte man denken, hey, super, aber das ist es blöderweise doch nicht. Das Buch Maleachi ist im Grunde hauptsächlich ein Schimpfen der Priesterschaft. Also wisst ihr, ein Stamm von den 12, die Leviten, die sollten die Priester sein vor dem Herrn. Und diese Leviten bekommen jetzt ziemlich ihr Fett weg, weil sie den Opferdienst nicht so durchführen, wie Gott das möchte. Und sie machen es eigentlich ziemlich halbherzig. Also früher hatte man das Problem vor dem Exil, da haben sie im Tempel Götzenbilder aufgestellt. Abscheuliche, grässliche Dämonen, die man angebetet hat, Kinderopfer, die man auf den Höhen dargebracht hat. Und das gibt es jetzt alles nicht mehr. Und stattdessen gibt es jetzt den einen Gottesdienst des einen Gottes und die tun das, ja, weil sie es halt müssen. Jetzt nicht wirklich mit vollem Herzen, sondern sie versuchen so die liturgischen Eckpunkte zu erfüllen, ohne da jetzt wirklich Feuer und Flamme dafür zu sein. Und Gott gefällt das nicht. Und deswegen schimpft er. Und im Grunde genommen ist neben diesem Schelten der Priester auch noch etwas anderes da, nämlich die Verheißung des Kommen des Tags des Herrn. Ich werde da heute nicht so genau darauf eingehen, wer das nochmal nachhören möchte. Ich glaube, in der Predigt über den Propheten Joel bin ich ein bisschen näher darauf eingegangen, was es heißt, was der Tag des Herrn bedeutet. Aber im Grunde ist es so der große Tag der Abrechnung, wo Gott kommt und alles ins Rechte rücken wird. Und das wird verheißen und an Gottes Bundestreue wird erinnert. Und von dem her möchte ich jetzt ein bisschen mit euch darauf eingehen, was können wir aus diesem Buch, das vielleicht auch nur bedingt für uns heute noch gilt, weil wir ja keinen Tempeldienst mehr haben. Wir sind auch nicht unter dem mosaischen Gesetz. Wir müssen nicht vor Gott Schafe schlachten, sondern wir haben das eine Schaf, das eine Opferlamm, das für uns geschlachtet worden ist, ein für alle Mal, den Herrn Jesus Christus. Und in diesem Licht dürfen wir jetzt leben. Aber, glaube ich, dürfen wir trotzdem viel aus diesem Buch mitnehmen. Und zwar, drei Dinge hätte ich mir jetzt rausgearbeitet. Als Vorsätze fürs neue Jahr. Das heißt, ich will fleißig sein, fröhlich sein und ich will gelassen sein. Das klingt so, als könnte man es auch in der Brigitte oder in der Bunten abdrucken. Das Geheimnis für mehr Fleiß, Fröhlichkeit und Gelassenheit im neuen Jahr 2024. Und deswegen habe ich noch ein paar drei frömmere Titel, nämlich für fleißig: Ich will Gott so dienen, wie er es mir geboten hat. Fröhlich: Ich will mich an Gottes Bundestreue freuen. Und gelassen: Ich will geduldig auf den Tag des Herrn warten. Und was meine ich damit? Mit fleißig: Ich will Gott so dienen, wie er möchte, dass ich ihm diene. Da möchte ich erstmal im ersten Kapitel von Maleachi was vorlesen. Da heißt es nämlich, dass die Leviten Gottes Namen verächtlich gemacht haben. Und er zitiert diese Frage: Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber er fragt: Womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer darbringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter dar. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscher. Und dann Vers 10. Es soll doch lieber gleich jemand die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Das heißt, Gott möchte nicht, dass ich mit halbem Herzen diene, sondern Gott möchte, dass ich mit allem diene, was ich habe. Und kurze Frage in die Runde. Wer sind im neuen Bund die Priester? Wir, genau. Gut, dass keiner gesagt hat, die Pastoren. Es sind nämlich, es gibt einen Hohepriester, das ist der Herr Jesus Christus, der ein für alle Mal sein Blut als ewiges Opfer dargebracht hat. Der sitzt jetzt im Allerheiligsten zu Rechten Gottes und da tritt er ein für uns. Und wir, alle Gläubigen, alle, die den Heiligen Geist haben, haben jetzt vollen Zugang zu Jesus Christus, durch Jesus Christus zu Gott, dem Vater. Halleluja. Und deswegen, wie Petrus im 1. Petrus schreibt, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Das heißt, wir alle sind jetzt die Priester. Und wir sollen Gott jetzt wohlgefällige Opfer bringen. Und wie mache ich das? Das schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt, mein Vorsatz fürs neue Jahr ist es, dass ich mehr in dem wachsen möchte, so zu leben. Und ich hoffe, jeder, der Jesus kennt und den Heiligen Geist in sich hat, möchte das Gleiche. Egal ob zum neuen Jahr oder an jedem Tag sonst. Ich möchte vor Gott ein wohlgefälligeres, angenehmeres Opfer werden. Nicht als Sühneopfer. Ich muss für meine Sünden keine Sühne schaffen. Das hat Jesus durch sein Blut gemacht. Was ich jetzt machen darf, ist, dass ich mein Leben als Dankopfer zur Verfügung stellen darf. Dass ich mich verändern lassen darf und mich Gott als sein Werkzeug bereitstellen darf. Und wie mache ich das jetzt? Da bin ich eigentlich ganz dankbar für diese schöne Brücke in die Realität, die der Prophet hier schlägt, dass er schreibt, bring das schlechte Opfertier doch deinem Statthalter dar. Glaubst du, der freut sich darüber? Weil Gott eigentlich braucht ja keine Opfertiere. Das heißt in der Bibel woanders, Gott gehört das Vieh auf 1000 Hügeln. Also wenn Gott Hunger hätte, könnte er sich das selber holen. Der braucht uns nicht, um ihm was zu grillen. Das braucht er nicht. Was er aber möchte, ist, dass wir aus vollem Herzen ihm dienen. Es geht ihm hier ums Prinzip, dass wenn ich sage, okay, ja, meinem Statthalter, dem muss ich was Gutes bringen, aber für Gott reicht das Schlechte, das weniger Gute, weil, und dann fügt er einen Grund ein, dann verunehrst du Gott damit eigentlich. Und ich dachte mir, wie schlage ich so die Brücke zu meinem heutigen Leben? Vielleicht, wenn ich dem Herrn diene, diene ich ihm so, dass Gott sagen könnte, wenn du mit der Motivation für deinen Chef arbeitest, glaubst du, der freut sich? Oder wenn ich sagen würde, ja, ich koche gern, aber für meine Kinder, da reichen auch die Dosen Ravioli. Da würden sich die meisten an die Stirn tippen und sagen, hey, eigentlich sollte es umgedreht sein. Dann solltest du die Dosen Ravioli fressen und deine Kinder sollten das Gute kriegen, weil als Eltern wird es erwartet, dass du dich aufopferst für deine Kinder. Und dann denke ich mir, wo habe ich in meinem Leben Punkte, wo ich Gott doch irgendwie das Unehrliche, das nicht richtige Opfer bringen. Wo lasse ich ihn nicht genügend wirken in mir, dass er mich zu einem angenehmen Opfer umgestalten kann? Und da gibt es sicher bei jedem Einzelnen viele Punkte, wo man noch wachsen kann, weil wenn das nicht so wäre, dann wären wir schon in der Verherrlichten, in der Endzeit, also im allerletzten, was sein wird, und wir wären alle schon frei von Sünde. Von dem her bin ich mir sicher, in jedem von uns gibt es genügend, wo man noch wachsen kann. Aber es lohnt sich immer wieder, sich vor Augen zu führen, nicht ich allein bin dafür verantwortlich, sondern der Herr, der durch mich wirkt. Wie es heißt, nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen wirkt er in uns, wie Paulus schreibt. Und da möchte ich auf meinen zweiten Punkt übergehen, weil wenn ich den jetzt so stehen lassen würde, ich möchte fleißiger sein, dann klingt es wie der Christoph, der verkündet hier so eine Werksgerechtigkeit. Der möchte nur, wir müssen uns mehr anstrengen, aber eigentlich das Ziel, das erreichen wir nie. Weil so perfekt, dass wir Gott angenehm werden ohne Jesus, das können wir sowieso nicht. Von dem her möchte ich mich freuen an Gottes Bundestreue. Weil er genau diese Dinge, die er verheißen hat in Malachi, zum Beispiel, da heißt es an einer Stelle, dass er das Volk, danke dir, läutern wird wie ein Silberschmied das Metall läutern wird. Und das ist schon gesehen. Jesus hat uns durch sein Blut reingewaschen. Und wir dürfen jetzt in dem, was den Leviten damals noch in Aussicht gestellt worden ist, nämlich, dass ihre Sünde vom Herrn Jesus weggenommen worden ist, leben in Ewigkeit. Und darüber dürfen wir uns jetzt freuen. Und man könnte sich jetzt denken, okay, das ist ja ganz schön, aber wie freue ich mich jetzt, wenn ich keine Freude habe? Muss ich meine Freude irgendwie aus mir selber jetzt rauskochen? Muss ich mir irgendwie was rausschneiden? Und eigentlich bin ich deprimiert, aber Gott zwingt mich jetzt dazu, mich zu freuen. Und deswegen habe ich mich jetzt zu freuen. Und ich glaube, so ist es nicht. Gott ist ein Gott des Bundes und diesen Bund hat er uns unfassbar viel geschenkt. Und das ist primär erstmal das Heil, das er uns in Jesus Christus gegeben hat. Und eigentlich, wenn ich mir bewusst mache, was habe ich in Jesus? Ich bin vom Tod ins Leben gegangen. Den größeren Kontrast kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich war ein Sohn der Hölle und jetzt bin ich ein Sohn Gottes. Und jetzt darf ich sozusagen fleißig und freudig vor Gott leben. Martin Luther hat den Ausdruck Coram Deo geprägt, das heißt von Angesicht zu Angesicht mit Gott. So darf ich als Christ im neuen Bund mein ganzes Leben leben. Gott ist niemand jetzt mehr, der versteckt ist im Allerheiligsten des Tempels, sondern Gott ist mir jetzt so gegenwärtig in Jesus, wie wenn der Vater seinem kleinen Kind beim Spielen zuschaut. Das habe ich mir letztens gedacht. Meine Tochter spielt, ich schaue ihr zu und denke mir, wow, so ist es, wenn ich Coram Deo vor Gott lebe, dass ich mein ganzes Leben versuche, zur Ehre Gottes zu leben und er schaut mir immer zu. Und es ist mir vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber Gott ist nicht versteckt im Wohnzimmer und ich darf nur zweimal am Tag reingehen, sondern Gott ist mir immer gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und dieses Privileg heißt, dass ich niemals von ihm getrennt bin. Und deswegen darf ich mich freuen. Aber ich darf mich auch freuen an den guten Gaben, die er mir schenkt. Und ich glaube, das ist so ein menschliches Problem schon von Anfang an, dass wir immer denken, beim Nachbarn ist das Gras grüner. So, das Problem hatte schon unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma, die Eva, als sie im Garten gestanden ist und Gott gesagt hat, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, außer von einem. Und was ist hängen geblieben? Nicht, du darfst von allen Bäumen dieses großartigen Gartens essen. Wahrscheinlich, das sind Sachen gewachsen, die können wir uns gar nicht vorstellen in unserer gefallenen Welt. Hängen geblieben ist, den Baum, den darfst du nicht essen. Und die Schlange hat es ausgenutzt und hat diese Unzufriedenheit dazu benutzt, um sie zu verleiten, von diesem Baum zu pflücken. Und eigentlich denke ich immer irgendwie, der andere, der hat es besser. Und eigentlich, wenn ich das hätte oder jenes erreichen würde, dann wäre ich erfüllt. Und eigentlich werde ich nur unzufrieden damit. Ich kenne das von mir selber. Ich habe mir immer in der Schulzeit ist mir immer gesagt, weil, ja, du kannst eh nichts, du bist zu blöd. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich es schaffe zu studieren, wenn ich endlich meinen akademischen Abschluss habe, dann kann ich den Leuten beweisen, dass ich nicht zu blöd bin. Und dann habe ich diesen blöden Bachelor endlich und dann denke ich mir, okay, Zettel, zack, passt, fertig, weiter. Ohne dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendeine große Erfüllung, sondern es ist einfach nur passiert und jetzt dreht sich die Welt weiter. Ein paar Leute gratulieren dir und das war's dann. Und wenn du vorher nicht mit deinen Selbstzweifeln vor den Herrn gegangen bist, dann fressen die weiter an dir, egal was ist. Oder man, es gibt einen Haufen bekannte Sportler, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, es war ein Tennisspieler, ich glaube Andrew Agassi, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der hat mal gesagt im Interview, als er Wimbledon gewonnen hat, danach saß er da und hat gemerkt, wenn du den Gipfel der Welt erklimmst, du merkst, es ist leer, da ist nichts. Und er war richtig, richtig verzweifelt, weil er gemerkt hat, sein ganzes Leben darauf hingearbeitet und er erreicht den Gipfel von dem, was er wollte und da ist nichts, was Erfüllung bringt. Und deswegen, glaube ich, hat der Augustinus so recht, dass er gesagt hat, unsere Herzen sind unruhig bis zu dem Moment, wo sie anfangen, in Gott zu ruhen. Und wenn ich diesen Lebenswandel in dem, was Gott mir schenkt, mich zu freuen, pflege und versuche, weiter auszubauen, zu trainieren, würde ich sagen, dann glaube ich, kann ich weiters fröhlicher leben. Zum Beispiel, der Malachi bringt hier ein Beispiel, nämlich, dass sie keine Töchter eines fremden Gottes heiraten sollen. Das Problem hatten die Israeliten zur damaligen Zeit, dass sie heidnische Frauen sich genommen haben, die sie zu anderen Göttern hingeführt haben. Und Gott sagt jetzt nicht, nein, du musst sie verstoßen und alleine bleiben, sondern was sagt er? Ja, du sollst der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, treu sein, obwohl sie die Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Also er sagt nicht, geh weg von dem, was du nicht darfst und bleib jetzt allein, sondern er sagt, erfreu dich an der Frau deiner Jugend, deiner rechtmäßigen Ehefrau. So in den Sprüchen heißt es einmal, erfreu dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Und da denke ich mir, wie oft ist es gut, als Mann zu deiner Frau hinzugehen und sagst, zacken, du liebliche Hirschkuh und du anmutige Gämse. Amen. Gott akzeptiert nicht nur, dass du dich in der Ehe an deiner Frau freust, an allem, was sie hat. Er möchte das von dir. Und umgedreht gilt das auch. Du darfst auch sagen, mein lieblicher, anmutiger Ochse. Und das heißt, wenn ich mir die Mühe mache, mich an dem zu freuen, was Gott mir rechtmäßig geschenkt hat, dann bin ich nicht nur fernab von der Gefahr, dahin zu gehen, dahin zu schauen, das zu wollen, was ich nicht haben darf, sondern ich bin auch viel zufriedener, glaube ich. Wenn ich mir jeden Tag vornehme, hey, ich möchte dem für das dankbar sein, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn ich ein Problem damit habe, dass andere zum Beispiel materiell mehr haben, das ist sogar, Neid ist statistisch erwiesen, das finde ich ganz lustig, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Statistik in irgendeiner Art und Weise hatte, aber da gibt es so eine Art zu berechnen, wie ungleich in einer gewissen Gruppe eine Ressource verteilt ist, das nennt sich der Gini-Koeffizient. Das heißt, man kann damit berechnen, je höher das Ding ist, desto ungleicher ist eine Ressource oder Geld in, sagen wir mal, hier im Brothaus verteilt. Und es ist tatsächlich erwiesen, dass je höher dieser Koeffizient ist, desto gewalttätiger ist es in einer Gesellschaft. Das heißt, wenn ich jeden Tag vor Augen habe, der andere hat mehr, der andere, der hat was, was ich möchte, desto eher bin ich geneigt, mir zu sagen, okay, ich hol's mir, ich nehme es mir einfach. Und wenn ich jetzt ein Problem damit habe, mit Neid, dann ist es vielleicht einfach mal besser, wenn ich Social Media ausmache und mir nicht anschaue, was irgendwelche Influencer, welche tollen Taschen oder Schuhe die haben, weil ich weiß, hey, das, was der Herr mir gibt, das ist gut für mich und dafür darf ich dankbar sein. Und wenn ich jeden Tag mit der Gewissheit aufstehe, eigentlich habe ich nichts verdient, aber du hast mir so viel mehr geschenkt, als ich verdient habe. Und mit dem, was du mir gegeben hast, mit meiner anmutigen Gemse, da möchte ich glücklich sein. Und von dem her, investiert in das, was der Herr euch gegeben hat. Es lohnt sich und ich bin mir sicher, ihr werdet so viel zufriedener auf das Jahr 24 zurückschauen, wenn ihr euch denkt, hey, ich habe nicht die ganze Zeit drauf geschaut, was hat der andere, sondern was hat der Herr mir geschenkt und worauf kann ich weiter aufbauen, was kann ich säen sozusagen, wovon kann ich ernten und was verheißt mir der Herr zu meinem Segen. Und übergehen möchte ich dann auch zum dritten Vorsatz. Ich möchte gelassener sein. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, ich glaube, das ist so eine Charakterfrage. Ich kann mich gut mit Petrus identifizieren. Im Garten, als sie Jesus verhaften wollen, er sagt, das sei ferne, nimmt sein Schwert und haut dem Hohepriester das Ohr ab. Also, wenn ich ein Schwert hätte und dabei, ich hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Und Jesus sagt, steck dein Schwert weg, wer beim Schwert lebt, der wird durch Schwert fallen. Und vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, du stehst auf, Zeitung oder Nachrichten, irgendwas auf und du denkst dir, ja, wir leben in einer gefallenen Welt mit vielen bösen Menschen und da gibt es viele Dinge, wo man denken könnte, Herr, warum schaust du dir das überhaupt noch an? Und die Leviten scheinen sich etwas Ähnliches gedacht zu haben. Jetzt hoffe ich gerade, dass ich es finde, weil mein Drucker, der war nicht so gut, dass mir hier alles ins Auge springt. Er sagt auf jeden Fall, das habe ich gerade leider nicht gefunden, sowas nach dem Motto, Gott straft die Ungerechten doch sowieso nicht. Jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Das ist die Frage, die sie stellen. Und die Frage mag der eine oder andere vielleicht sich manchmal auch stellen. Du machst die Nachrichten auf und du siehst, die Hamas hat wieder 5 Leute entführt oder sonstige gottlose Gesetze sind wieder im Bundestag verabschiedet worden und irgendwelche Leute tanzen jetzt TikTok-Videos dazu zur Feier. Und du denkst dir, wo ist der Gott des Gerichts? Und dann heißt es, der Wegbereiter des Herrn und der kommende Gerichtstag. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten wird. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern, wie das Gold und das Silber. Und sie werden dem Herrn Opfergaben darbringen, Gerechtigkeit. Und weiter heißt es, und ich werde mich euch nahen zum Gericht, und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen betrügen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Und was wollen wir das sagen? Jede Ungerechtigkeit, die es gibt und jede Ungerechtigkeit, die mich mitnimmt, im Privaten oder im Öffentlichen, Gott sieht das. Und ich muss nicht Gottes Ehre sozusagen auf Biegen und Brechen verteidigen. Vielleicht habt ihr das mal mitgekriegt, in Frankreich sind, glaube ich, mittlerweile schon 2 Lehrer von Schülern ermordet worden, weil die Mohammed-Karikaturen gezeigt haben, weil im Islam ist es denen sehr wichtig, die Ehre des Propheten zu verteidigen und die Ehre ihres Gottes. Und von meiner Veranlagung her könnte ich verstehen, ja, da beleidigt jemand das, was mir am allerwichtigsten ist und ich möchte mich irgendwie rächen. Aber mein Gott ist Mensch geworden und hat sich so erniedrigt, dass er sich von seinen kleinen Kreaturen hat anspucken und ans Kreuz nageln lassen. Und dann ist er trotz allem auferstanden und sitzt jetzt als Herrscher zu Rechten des Vaters. So jemanden muss ich nicht verteidigen. Der kann das selber. Und von dem her darf ich durchatmen und sagen, Halleluja, danke, dass du alles siehst. Und ich möchte beten, dass jeder von den Menschen, wo ich mir denke, wow, also das ist echt krass, dich kennenlernt und geläutert wird durch das Blut deines Sohnes und mit mir den Herrn preisen darf. Denn ich weiß, wenn es an mir liegen wird, ich würde genauso zugrunde gehen wie alle anderen. Weil, wie sagt Jesus, nicht der Pharisäer, der im Tempel steht und sagt, ach, danke Gott, dass du mich so großartig gemacht hast, sondern der Zöllner, der da steht und sagt, Herr, hab mir Sünder Gnade, der ist der, der gerecht rausgeht. Und ohne die Gnade Gottes würde jeder von uns ziemlich, ziemlich übel sein. Und von dem her dürfen wir darauf vertrauen. Mein Blutdruck darf sich senken, weil der Herr sieht. Meine Freude darf steigen, weil der Herr gut ist. Und ich darf das, was ich kann, geben, weil er schon alles für mich gegeben hat. Und die Stelle erstmal, Jache, finde ich so toll. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Der Herr verändert sich nicht. Er bleibt immer der Gleiche. Und egal zu welcher Zeit, er hält seinen Bund. Und die Kinder Jakobs, Jakob heißt der Betrüger, die Kinder Jakobs, hier wird darauf angespielt, dass die Israeliten kein Deut besser sind als ihr Stammvater, sie sind nicht zugrunde gegangen, weil Gott seinen Bund hält. Und diesen Bund, den er in Jesus Christus mit uns geschlossen hat, der wird sich nicht ändern. Und deswegen werden auch wir Kinder Jakobs, die wir oft sind, nicht zugrunde gehen. Und zu allerletzt gibt es noch eine andere schöne Stelle. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und ich würde sagen, das ist schon passiert. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus Christus und die ist schon aufgegangen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Von dem her mein Aufruf für den Rutsch ins neue Jahr. Nimm deine liebe Hirschkuh und hüpf wie ein Kalb voller Freude im Licht der Sonne der Gerechtigkeit, weil der Herr gut ist und er wird es auch gut meinen mit uns, komme was wolle, Nächsten. Und von dem her möchte ich euch nochmal bitten, mit mir aufzustehen. Und ich möchte euch segnen im Namen des Gottes, der heute, morgen, gestern und in Ewigkeit der gleiche sein wird. Der Gott Abrahams, Isaaks und auch Jakobs, der Juden und Nichtjuden vereint hat, in seinem Sohn Jesus Christus, zu einem neuen Volk, zu einer heiligen Priesterschaft, zu einem Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt, dass dieser Gott euch segne im neuen Jahr. Und im alten Jahr, wenn für den, der Verletzungen davongetragen hat, dass diese geheilt werden, dass schlechte Erinnerungen beim Kreuz gelassen werden können, dass gute Erinnerungen mit Dankbarkeit angenommen werden, dass der krank ins neue Jahr geht, Heilung findet und wenn es der Wille des Herrn ist, diesen Dorn im Fleisch nicht zu nehmen, dass er Trost findet, weil der Herr eines Tages alle Tränen abwischen wird, dass der jemanden Geliebtes verloren hat, Trost findet in der Gewissheit, wir werden uns, wenn wir in Jesus sind, beim Herrn wiedersehen und der vielleicht mit Ungewissheit, wie wird es weitergehen, wie kann ich meine Rechnungen bezahlen, wie kann ich noch tanken, wie kann ich noch Essen einkaufen, wo kommt meine nächste Stromrechnung, wie hoch ist sie, der soll Vertrauen auf den Herrn haben, dass der Herr unser Versorger ist, dass ihm das Vieh auf 1000 Hügeln gehört und der Herr für jeden sorgt, der zu ihm gehört. Und der sich vielleicht um seine Kinder sorgt oder die sich um ihre Kinder sorgt, die in die Irre gegangen sind. Der Herr hat schon so viele Leute aus so tiefen Örtern zurückgeholt. Es gibt niemanden, der außerhalb seiner Gnade steht. Und wenn jemand eine Beziehung hat, die zerbrochen ist, egal mit wem, der Herr kann auch hier Heilung schenken. Es heißt, ich werde die Herzen der Väter den Söhnen zuwenden und die Herzen der Söhne den Vätern. egal mit wem du gebrochen hast, egal wer mit dir gebrochen hat, beim Herrn ist Heilung für alles. Und wer zum Herrn kommt, der kann Heilung finden für alles. Und deswegen möchte ich euch segnen im Namen dieses Gottes, der alles verheißen hat und der es so gut mit uns meint. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott, dem einzigen Gott, den es jemals gegeben hat, den einzigen Gott, den es jemals geben wird. Er soll euch, eure Herzen, eure Sinne bewahren in Jesus Christus und euch segnen dabei, euer ganzes Leben als heiliges Opfer darzubringen. In diesem Jahr und allen, die er euch noch schenkt. In Jesu heiligen Namen. Amen. Amen.